Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds.
Yo, hallo zusammen und willkommen zum mittlerweile 9. Nerdcast. Wir haben letztes Mal über The Best of the Rest von Iron Maiden geredet und sind dann beim Album Peace of Mind, wo im Jahr 1983 rausgekommen ist, darauf gekommen, dass 1983 eigentlich ein recht spezielles Jahr war. Irgendwie ein Übergangsjahr. Das heisst, vieles hat dort geändert und vieles hat dort komplett frisch neu angefangen. Im Metal. Und bevor wir aufs Musikalische gehen, probieren wir uns da innen. Wir haben zu dieser Zeit alle schon gelebt, wenn ihr euch denken könnt. Ein bisschen in die Vergangenheit schauen und uns erinnern, was es so an Gedankenblitz, an Erinnerungsblitz gibt aus dieser Zeit. Bäumli, hast du irgendeinen 1983er Flash?
Ich habe nur Flash, wenn es um das Jahr 1983 geht. Also, ich habe noch mal ein bisschen überlegt, was ist denn dort gegangen, zum Beispiel in der Hitparade. In der Hitparade hat es Songs gegeben wie «Past the Ducci», von Musical Youth, die haben die Hosen verkehrt umeinander. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch daran erinnern, Major Tom von Peter Schilling, 99 Luftballon, Nena, Bruttosozialprodukt, geil Sturzflug, aber auch gute Sachen, Let's Dance, David Bowie zum Beispiel. Also das sind alles Nummer 1 Hit in der Schweizer Hitparade gewesen. Was ist im Kino gegangen? Ein von meinen absoluten Lieblingsfilmen, Evo, weil ich bis heute nicht herausgefunden habe, wie Jennifer Beals den BH abzieht, und zwar Flashdance. Super. Dort ist ja dann auch aus dem Film raus der Song Maniac ein Single gewesen, und dort ist tatsächlich ein Tapping-Gitarre-Solo, wo fast schon Heavy Metal ist, drauf gewesen.
Jesus, und weiss man, wer das gespielt hat?
Ich glaube, George Moroder war mit irgendeinem Studiogitarrist. Aber wer es war, wüsste ich jetzt gar nicht. Den Film finde ich aber wirklich gut. Ich wollte dann immer in einer Loftwohnung wohnen, nachdem ich Flashdance gesehen habe. Oder «Weiße Hai», Nummer 3 in 3D, falls ihr euch mögen erinnern. Das ist dann meine erste dreidimensionale Erfahrung gewesen. Scarface hat auch gute Filme gegeben. Superman 3, da habe ich etwa 4-mal im Kino gesehen. Christine, Stephen King, also ziemlich abgegangen. Im Fernsehen ist Karussell gelaufen. Noch. Karussell habe ich cool gefunden, weil dort ist dann doch einmal irgendwie vielleicht Krokus gekommen mit Bedside Radio, wo der Chris von Roder Bass umgekehrt gespielt hat. Oder auch Bitch. Die Mode war brutal cool gewesen. Wir haben natürlich alle riesige Schulterpolster angehabt, Buntfaltenhosen von Marcel Schein und riesige Mieder- und Nierengürtel. Frisuren waren auch sensationell gewesen. Die Tourwelle war gerade in gewesen. Oder man hat einfach die ganze Frise von links nach rechts übergekämmt. Das war wirklich ein Modetrend gewesen. Ich selber im 83 bei 14 gewesen, habe einen Zeitungsvertrag-Job gehabt. Und haben wir von diesem Job können ein Puch Maxi N kaufen. Ein Rotz ist das gewesen. Die Werbung, die ich musste in die Briefkästen reingehen musste, die habe ich im Wald versenkt.
Das habe ich auch gemacht.
kennst du das, die Sache? ja, das war auch die Zeit, gewesen, wo man dann langsam Interesse gehabt hat an den Girls. Die ersten Knutschereien und mehr sind dort passiert. Und ich habe meine erste Band gehabt, das war mega wichtig. Ich habe nämlich im Keller vor der katholischen Kirche in Muttens haben wir unsere erste Metalband gehabt. Ich weiss leider nicht, wie der Drummer geheißen, aber der Gitarrist war der Peter Berger gewesen. Der macht immer noch Musik, ist mittlerweile bei Crystal Ball. Aber damals sind wir wirklich eine junge, aufstrebende Heavy-Metal-Band gewesen. Alle so im Alter zwischen 13 und 15.
Bandname?
Ich weiss es, ich glaube Warrior. Bin aber nicht ganz sicher.
Oh ja. Okay. Amtlich.
Hey, und einfach, ja, eben, ihr merkt, ich komme ins Schwärmen. Also eben mit der geföhnten Tourwelle, mit einer Heavy-Metal-Band, das erste Mal genutscht. Das war natürlich sensationell gewesen. Musical Youth, dort hinten dran, Past the Ducci singen. Und ich habe daheim eine stattliche Heavy-Metal-Albumsammlung. Also es war wirklich ein grandioses Jahr gewesen.
Kleili, Nesthäkchen mit zarten 9 Jahren damals.
Also, ja, die Hits, die der Bäumli aufgezählt hat, das ist eigentlich damals so mein musikalischer Alltag gewesen, weil mit Metal ist das noch nicht weit her gewesen, aber Peter Schilling völlig losgelöst ist natürlich Hammer gewesen und das ist auch mein erster selber gekaufter Tape gewesen. Ist allerdings 82 schon rausgekommen, aber ich nehme an, der ist einfach so lange in den Charts gewesen, dass er 83 noch geprägt hat. Und ansonsten irgendwelche hässlichen Pullover und ich glaube schon erste Ansätze von Vokuhila-Friesen und Dorfschule und wenn die Sendung schon Nerdcast heisst, ich glaube, ich hatte dort schon so eine gewisse nerdige Seite vielleicht gehabt, weil ich weiss nicht, wir haben eigentlich haben wir viel zu oben irgendwie nach der Nacht-Tagesschau geschaut und die ganze kalte Kriegsgeschichte und so Sachen, was weltpolitisch aktuell war, hat mich dort eigentlich so als smarter Primarschüler recht beeindruckt und ist dann sicher auch Thema gewesen für viele Metal-Platten aus der Zeit, die dann bei mir später dazugekommen sind. Aber es war sicher auch eine sehr unbeschwerte Zeit gewesen. Aber ich merke so, es ist die Primarschulzeit, ich könnte jetzt nicht mehr sagen, was jetzt 83 irgendwie speziell war, weil das ist wie so ein bisschen, vielleicht im Moment ein bisschen verwischt in der Erinnerung, aber friedliches Landleben in Ormelingen.
Aber ich finde es gut, dass du beim Peter Schilling bei den Fakten geblieben bist, wegen 82 und
Check your facts, oder?
Aber es war tatsächlich überhängend gewesen, offenbar extrem lang noch in den Charts. Also ich habe mir auch noch notiert, Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, dann Madonna schafft den Durchbruch in diesem Jahr. Thriller ist 37 Wochen auf Platz 1, hat sich mittlerweile 140 Millionen Mal verkauft, ist das erfolgreichste Popalbum. Philipp, was macht 83 bei dir?
Was macht 83 bei mir? Das war ein Virusjahr für mich rückblickend. So ein Jahr, halt 14 bin ich geworden, 83, so ein Jahr, wo man sich ein bisschen so seinen Platz sucht, oder? Als pubertierender Bub. So, eben ein bisschen suchen, wo man eigentlich daheim ist. Musikalisch ist schon Metal ja schon da gewesen, wie in früheren Folgen erwähnt. Aber ich kann mich noch erinnern, dass ich im Juni 83 auch wegen einer möglichen Freundschaft so mit einem anderen Geschlecht bin ich Nena schauen. In der St. Jakobshalle.
Ja, gesehen.
Du bist auch gesehen. Was man jetzt alles macht, ja. Und eigentlich hat man dort schon viel lernen können, weil es ist dann nichts daraus geworden, aus dieser Geschichte. Also,
also aus Nena und dir?
Aus Nena und mir, genau, ja. Was war noch 83? Ich habe eine Döffli-Briefe gemacht, das weiss ich noch, und habe nie einen Döffli gehabt. Also eigentlich auch ziemlich sinnlose Tat gewesen. Und ja, eben 83 gesellschaftlich schon, eben das mit dem Kalten Krieg ist mir durchaus bewusst gewesen. Es hat auch so einen Vorfall gegeben mit einem mit dem falschen Alarm, wo irgendein russisches U-Boot hat eigentlich müssen, den Dritten Weltkrieg lancieren und der Kommando das nicht gemacht hat. Ja, was ich auch noch 83 in Erinnerung habe, etwa aus England von meinen Verwandten hat ein Heft mitgebracht, das weiss ich noch, ein Musikheft. Weil oben ist irgendwie gestanden, Steve Harris Diary oder so etwas, Iron Maiden, Steve Harris Diary, und hat das wegen mir, hat das mitgebracht, weil eben Iron Maiden. Aber auf dem Cover ist so ein seltsamer Gitarrist gesehen, mit so blonden Haaren, so einer New Wave Frisur, und denkt, das ist ein für Duran Duran oder so etwas, und denkt, was ist das für ein seltsamer Typ auf dieser Hülle? Und erst ein paar Jahre später habe ich gemerkt, ah, das ist ja der Alex Lifeson gesehen. Das ist quasi meine erste Begegnung, wenn man so will, mit Rush gesehen. Das war eine Kerrang-Ausgabe gesehen vom Sommer 83. Ja. Mhm.
Also ich habe mir so unterhaltungstechnisch noch notiert, ZDF hat zum ersten Mal Denver Clan gezeigt, Gandhi ist der Film des Jahres gewesen, dann der erste grössere Artikel über AIDS im Spiegel, dann die ersten Demos von Solidarność, der Papst Johannes Paul trifft der Lech Wałęsa, die erste Swatch ist rausgekommen, das bleifreie Benzin ist gekommen, Leon Schlumpf ist zum Bundespräsidenten gewählt worden.
Geil.
Und der Harald Nägel ist festgenommen worden wegen seiner Sprayreihe. Genau. Und das allererste Handy hat Motorola hergestellt. Es war irgendwie 800 Gramm schwer, 30 cm hoch und hat $4,000 gekostet. Larry Holmes ist Boxweltmeister geworden im Schwergewicht. Nelson Piquet, Formel 1 Weltmeister. Und der HSV hat den Meisterkörper geholt. Der heutige Zweitligist. Ja. Also ungefähr würde ich sagen, haben wir es umrissen. Jetzt sind wir total im Mood und jetzt würde ich sagen, können wir eigentlich ins Musikalische übergleiten. Bäumli, was sind so die Platten auf deinem Plattenteller in diesem Jahr?
Ja, wir haben ja an der letzten Folge schon gemerkt, dass 83 für mich offensichtlich ein wichtiges Jahr könnte gewesen sein. Ich lasse jetzt das mal noch ein bisschen offen. Ich finde, es ist wahnsinnig viel passiert, weil eigentlich ist es so ein bisschen
in verschiedene Richtungen gegangen. Aus den USA sind ja Strömungen gekommen, die ganze Thrash-Bewegung ist losgegangen. Ich habe natürlich Metallica gelost. Ich bin dort immer noch dem New Wave of British Heavy Metal Boom hinterher gerannt. Es sind dann aber auch Bands gekommen wie Satan zum Beispiel. Aber auch Sachsen, die haben gar nicht mehr so können überzeugen mit Power and the Glory als Beispiel. Als einer der grössten AC/DC-Fans in der westlichen Hemisphäre ist Flick of the Switch gekommen für mich, Deep Trap. Album, das wissen wir, Fran, da werden wir uns nie finden, wahrscheinlich auf dem gleichen Level. Maiden ist klar gewesen. Motley Crue, Shout at the Devil ist gekommen. Das habe ich gelost. Manowar into Glory Ride, Accept, Boss to the Wall, Billy Idol, Rebel Yell, für mich recht wichtig gewesen. Merciful Fate, Melissa, dort skandinavisch ein bisschen aufzeigen, wo könnte es hingehen. Aber auch meine softe Seite habe ich schon können ausleben. Gary Moore mit Dirty Fingers zum Beispiel, oder Night Ranger, Midnight Man, das ist super geil. Aldo Nova habe ich geil gefunden. Und hey, glaubt es mir oder glaubt es nicht, aber ich habe von Panteras erste Album Metal Magic, das habe ich gekauft.
No way! No, yeah. Ohne Witz!
Tatsächlich. Und Project in the Jungle ist, glaube ich, das zweite, das habe ich auch gekauft. Wow. Und bin ich bis heute ein bisschen verwirrt, wie sich die Band entwickelt hat. Motorhead haben eigentlich quasi auch schon ihren Psychedelik-Radio-Moment gehabt mit Another Perfect Day. Quiet Ride, ein ganz wichtiges Album. Metal Health, das erste Nummer 1 Metal-Album in den USA. Jetzt Bands wie Vandenberg aus Holland, die ich sehr gut gefunden habe. Hey, also es ist wirklich viel los. Ach, Kiss haben sich noch abgeschminkt, Lick It Up ist noch
gekommen. Mega wichtig, ja.
Genau, Rosi hat einen neuen Gitarrist gehabt, Dio hat eine neue Band gehabt. Meine Güte, jetzt geht es erst los. Also eigentlich, jetzt, aber ich muss übergehen. Also nicht mehr, aber ich gebe Philipp. Was hast du so gelost?
Philipp? Was habe ich in 83 gelost? Ist nicht Maiden gesehen, klar. Die haben Twisted Sister gelost. You Can't Stop Rock'n'Roll habe ich wirklich sehr viel gelost. Ja.
Hammer Video,
ja, ja, mal ein gutes Video, ja, genau. Quiet Riot habe ich gelost, klar, ja, Metal Health war auch eine wichtige Platte gewesen. Ich habe auch Korkus gelost, Headhunter, wahrscheinlich ihre beste Platte, würde ich sagen. Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, die Platte ein bisschen kennen. Was ich auch gelost habe, Helix, weil die habe ich gesehen mit Kiss in der St. Jakob-Halle, das habe ich gesehen. Was ist noch? Gesehen, 83, aber Whitesnake war noch in Basel. Ja. Eben mehr so die grossen Bands, sage ich mal, gelost, bis jetzt meine, wegen Helix, ja, wo jetzt eher noch unbekannter gewesen sind. Die anderen Bands, eben Metallica, Slayer, all das andere Zeug, auch Sachen, die ich später erwähnen werde, ist erst 84 bei mir gekommen.
Reilly?
83 habe ich eigentlich Peter Schilling gelost und Trio und dann hat es sich vermutlich langsam gehabt. Ja, irgendwie im Nachhinein, wenn ich jetzt ein bisschen schaue, was sind Platten, die ich eigentlich viel gelost habe, die im 83 sind, gibt es schon einige. Also zum Beispiel Anvil Forged and Fire, Pyromania habe ich viel gelost, Holy Diver, The Plague von Demon.
Yeah!
Und es gibt dann natürlich auch noch
The Plague!
Es gibt ja natürlich auch noch komische Platten, wie zum Beispiel die Genesis mit Mama, CC Top Eliminator, dürfen wir nicht vergessen bei den grösseren Sachen. Aber analog, was du gesagt hast, Philipp, der Underground ist dann ein bisschen später gekommen, aber was haben wir noch? Ja, Motorhead, Another Perfect Day, finde ich, muss man auch erwähnen. Thin Lizzy, Thunder and Lightning. Und was ich damals auch noch viel gelost habe, bei den Älteren in der Sammlung rumgestanden ist, Udo Lindenberg, Odyssey mit dem Sonderzug nach Pankow. Heute schwierig zum Losen, finde ich, aber es ist vom Zeitgeist her natürlich extrem passend zu dem, was du in der Einleitung gesagt hast.
Ja, also bei mir ist der Blick eher rückwärts gegangen. Ich habe mich eher probiert festzuheben an denen, die gewesen sind und habe irgendwie inständig darum gebeten, dass sie noch nicht mögen gehen. Also zum Beispiel war Black Sabbath so ein Kandidat gewesen, der mit dem Dio irgendwie nur für zwei Alben gelenkt hat. Leider, muss man natürlich sagen, weil sie sind ja grandios gewesen. Und dann ist ja die unglaubliche Verbindung mit dem Ian Gillan gekommen und bin dort schon mega Gillan-Fan gewesen und so weiter. Also Born Again ist ein Ereignis, das war auch mein erstes grosses Konzert gewesen, im September 83. Vorbands in Diamond Head gewesen. Diamond Head haben in dem Jahr Canterbury rausgegeben. Das war eher ein bisschen enttäuschend. Aber ich habe auf jeden Fall auch Balls to the Wall gelost von Accept. Fastway ist zum Beispiel gekommen als Eddie Clark Projekt Post Motorhead. Mama's Boys sind für mich wichtig gewesen, weil die haben damals im Atlantis gespielt und sind gerade von der Thunder and Lightning Tour gekommen mit Thin Lizzy als Support. Ja, Motley Crue haben das schon gesagt. Dann, ja, Ozzy haben da erwähnt, Bark at the Moon. Für mich persönlich Riot Born in America, quasi Schwanengesang von Riot. Ravens sind Anfang Anfang 80er auch noch wichtig gewesen, All for One, Ender, ein Ferner Liefen-Album. Was auf allen Listen fehlt, für mich mega wichtig, ist, dass ein Trust-Album in diesem Jahr rausgekommen ist, wo der Clive Burr mitgespielt hat, weil Trust und Iron Maiden haben sozusagen Drummer austauscht. Der Nico ist zu Maiden und der Clive ist zu Trust. Und Y&T Mean Streak ist dann rausgekommen. Haben wir irgendetwas massiv Wichtiges ausgelassen? Savage, Loose and Lidl hat niemand erwähnt.
Nein, ist das 83? Holy shit.
Ja. Weißt du nicht, wieso man die durch die Finger ist? Loudness.
Stimmt, ja. Live and Loud, das Live-Album ist
jetzt gesehen. Ja, genau, zum Beispiel. Aber auch The Law of Devil's Land.
Genau, ja. Habe ich auch gehabt. Ist auch super gesehen.
Also dann kann man eigentlich sagen, die Übersicht haben wir geschafft. Und jetzt Trommelwirbel. Kommen wir eigentlich zu das Ganze massiv einzugrenzen. Und zwar ist jetzt das Konzept folgendes, dass ja jeder seine fünf Lieblinge in einer Reihenfolge aufgeschrieben hat. Und wir fangen an mit dem fünften Platz von jedem. Ta-ta-ta-ta, Bäumli, die fünfte Platz. Und kannst ein bisschen etwas dazu sagen, warum es fünfte ist und nicht erste, aber fünfte und nicht 27.
Ja, genau. Jetzt kommen ja eigentlich nur noch Superalben. Natürlich die besten fünf von jedem von uns. Bei mir ist es so, dass ich im 82 im Dezember ins Hallerstadion bin, gehe AC/DC schauen auf der Those About to Rock Tour. Und die Vorband war Y&T. Und die Band hat mir nur ein bisschen etwas gesagt. Ich wusste, die haben ein Album draussen, das heisst Earthshaker. Aber so viel ist mir nicht bekannt gewesen. Auf jeden Fall, die Band von da und druckt wie verrückt ab, ist energetisch, ist sympathisch, hat Hammer-Songs und ist auch als eine von den Vorbands durchgegangen bei AC/DC, die es geschafft hat, ohne dass Flaschen auf der Bühne gelandet sind oder dass sie masslos ausgebaut worden wären. Auf jeden Fall, ich bin total Fan gewesen. Ab dem Moment bei den Hai hat der Backkatalog rückwärts dann gekauft, Earthshaker und das Album Black Tiger. Und im 83 ist dann das neueste Album von Y&T Mean Streak. Und das Album ist wirklich der absolute Brüller. Ich höre das eigentlich seit es rausgekommen ist bis heute immer mal wieder. Dort hat Songs drauf in den Titelsong selber, Mean Streak. Aber auch Hang 'em High, mega geile Nummern. Straight Through the Heart, Hammer Song. Midnight in Tokyo, auch wieder so ein Mini-Hit. Also wirklich ein super, super Album. Ihr da draussen, wenn ihr es nicht kennt, bitte hören, weil Y&T ist leider völlig eine unterschätzte Band. Und mit einem Hammer-Gitarrist. Dave Menichetti ist wirklich ein absoluter Brüller-Gitarrist und gleichzeitig Sänger. Also hey, Y&T, Mean Streak, das ist meine Nummer 5.
Okay, super. Philipp, dein fünfter Platz?
Also zu Y&T kann ich das nur anschliessen, also nur das so zum Abrunden, ja. Ja, 1983 Nummer 5. Ja, eigentlich müssen wir froh sein, dass Rush keine Platte gemacht hat 1983, sonst wäre es sicher Nummer 1 geworden bei vielen drin. Aber zu meinem fünften Platz. Mein fünfter Platz ist eine Band, die ich erst viel später entdeckt habe, die mir jemand mal erzählt hat, vor vielleicht 5-6 Jahren. Die Platte heisst Endless Skies von einer Band, die heisst Ashbury. Ist eine obskure Platte, die 1983 rausgekommen ist, ein eigener Release, also selber quasi rausgebracht worden von dieser Band. Ich finde sie unglaublich gute Platte. Sie sind aus Tucson, Arizona und es tönt ein bisschen wie so eine amerikanische Version von Wishbone Ash meets so Southern Rock. Viel Lead-Gitarre, gute Songs, eher auf der soften Seite, sage ich mal. Also nicht eine knallharte Platte, sondern wirklich eine saugute Hardrock-Platte, wo damals völlig untergegangen ist und erst viel, viel später dann quasi wieder aufgekommen ist, einfach dank Internet und all diesen Sachen halt. Und ich liebe die Platte total. Ich weiß nicht, wer mir sie empfohlen hat, ich kann es nur empfehlen, als Ashbury, Endless Skies.
Endless Skies ist notiert. Kriegt den Punkt.
Also zu Y&T kann ich nur mal sagen, dass glaube der einzige Song, den ich von ihnen kenne, glaube effektiv Mean Streak ist und den finde ich eigentlich noch geil, aber ich habe mich irgendwie nie weiter beschäftigt, aber nach deiner Elegie werde ich das machen, Bäumli. Und Ashbury ist so ein bisschen Keep It True High Roller Kuchen und ich habe mich mal also halb damit beschäftigt, ich muss ich auch wieder mal machen, guten Input. Anyway, mein Rang 5, ich habe den Warlord genommen, Deliver Us. ist wirklich ein super Mini-Album und sie hat eigentlich alles, was ich nicht geil finde. Sie hat irgendwie schwülstige Keyboards drauf, sie hat so ein bisschen säuseligen Gesang, sie hat kitschige Melodien, aber in diesem Kontext ist es einfach absolut grossartig, wie es zusammengesetzt ist. Und ist mir jetzt beim Wiederlosen aufgefallen, sie hat für 83 einen erstaunlich organischen Sound. Aber ich finde, die sechs Songs, die sind so ein stimmiges Gesamtkunstwerk. Das Cover ist unglaublich schön. Ich meine, Songs wie «Winter Tears» oder «Penny for a Poor Man», das tritt mir heute noch das Wasser in die Augen. Es ist wirklich, es spricht meine Kitschseite extrem an und es verhebt heute noch. Zeitlose Klassiker.
Also bei mir ist es «Another Perfect Day» von Motorhead. Man weiss, dass der Fast Eddie dort wutschnaubend ausgestiegen ist, weil sie dort mit der Wendy O. Williams einen Song aufgenommen haben und Eddie hat das überhaupt nicht lustig gefunden. Es hat schon mega Spannungen gegeben, weil er quasi genötigt worden ist, «Iron Fist» von 1982 zu produzieren und hat das eigentlich gar nicht wirklich wollen. Und der Animal, Filthy Animal Taylor war mega Thin Lizzy-Fan und hat den Lemmy eigentlich überredet dazu, er soll den Brian Robertson fragen, der in der klassischen Thin Lizzy-Besetzung war mit den Twin Guitars, mit Scott Gorham, wo so Klassiker wie Jailbreak und Boys Are Back in Town aufgenommen haben. Und dann nachher ist es eigentlich offenbar so, dass es mehr oder weniger ein Brian Robertson-Solo-Album ist, weil der Brian Robertson die Songs eigentlich alle schon gehabt hat. Und der Lemmy hat sich eingelassen auf das Experiment. Das Problem hat dann, glaube ich, erst dann angefangen, wo sie auf Tour gegangen sind und der Brian Robertson sich mehr oder weniger geweigert hat, Motorhead Classics zu spielen. Und die Fans waren sehr verwirrt gewesen, dass sie ihre Lieblingssongs so überhaupt nicht geliefert gekriegt haben. So, ich hatte damals ein Billett für die Tour, «Another Perfect Tour» hat sie geheissen, und die Tour ist leider irgendwie, glaube ich, irgendjemand in Deutschland abgebrochen worden. Und genau meine Mutter hat den nie gesehen. Ich hätte sie gern gesehen. Ich finde das Album immer noch ein absoluter Hammer. Es ist nicht eins, wo klassische Motorhead-Bedürfnisse befriedigt, aber ich finde es extrem mutig und extrem speziell. Vielleicht eben wirklich ein typisches 83er-Album, wie wir andere noch werden finden. Aber für mich Platz 5, ein Album, das ich immer wieder gerne los. Platz 5 und nicht eins ist es, weil die Produktion eindeutig besser hätte können sein. So. Platz 4, Trommelwirbel. Wenn wir hinten rumgehen, Greile, wenn wir mit dir anfangen.
Vor allem, ich schließe mich gerade mit «Another Perfect Day» an. Das ist bei mir Platz 4. Und ich muss nicht mehr viel dazu sagen. Du hast schon so viel gesagt dazu. Es ist ein super Album. Ich finde, im Rückblick, es ist klar, damals melodiöser gewesen, es ist filigraner gewesen, aber ich finde trotzdem, es hat alles, was ein Motorhead-Album ausmacht, und es hat sau gute Songs drauf und sie zieht durch, finde ich. Es hat wenig offensichtliche Fehler und es hat wirklich ein paar absolute Überhits drauf. Und ja, die Produktion ist vielleicht ein bisschen brav, aber gleichzeitig liebe ich auf eine Art den Gitarrensound, der so ein bisschen, ich weiß nicht, ein Chorus oder ein bisschen Flanger oder etwas, das nicht so voll drauf losgeht. Es gibt im Ganzen einfach ein bisschen mehr Tiefe und ein bisschen mehr, irgendwie ein bisschen mehr musikalische Qualität, was nicht dort sehr gut gestanden ist. Und von dem her ein super Album. Ich habe mich auch immer gefreut, wenn sie in den späteren Jahren mal doch den ein oder anderen Song live wieder mal ausgegraben haben.
Was vielleicht auch noch bezeichnen, was ich noch vergessen habe zu sagen, ist das Cover. Ist eigentlich das typische Motorhead-Logo, aber eigentlich auf der einen Seite, auf der einen Hälfte so verschwimmend. Und das ist eigentlich so absolut sinnbildlich für Dekonstruktion von Motorhead
quasi. Ja, sie tönt ein bisschen so, wie das aussieht, finde ich, aber nicht in einem negativen Sinn.
Philipp?
Mein Nummer 4 ist das Debüt von Exciter, Heavy Metal Maniac. Ich liebe die Platte, ich höre sie jetzt noch gern. Als ich sie gekauft habe, eben, das war ein Jahr später, 1984, habe ich super gefunden. Die A-Seite hat Heavy geheissen, die B-Seite hat Metal geheissen. Also das will man mehr als 14-15-jährige Platte, die so schon betitelt ist, Heavy Metal Maniac. Ich habe sie letztes Jahr noch gesehen in Aarburg und bin wieder 15 geworden. Also super gefunden, sind immer noch fit unterwegs. Ich liebe die ganze Platte eigentlich, Stand Up, also das Instrumental, der Opener, Stand Up and Fight finde ich super. Heavy Metal Maniacs, Hammersong, Under Attack auf der B-Seite, super, Black Witch. Also ich komme gar nicht aus dem Schwärmen raus, wie toll ich die Platte finde. Ich kann es nur empfehlen, auch Leute, es ist nicht ewig weit weg vom Motorhead, abgesehen davon. Ich sage, ihr könnt ab und zu noch eine zweite Gitarre vertragen, wenn ich es jetzt los, denke ich ab und zu, okay, zweite Gitarre könnte noch etwas dazu tun zu diesen Songs. Aber ja, es ist einfach für den Moment, oder, wo es rausgekommen ist, wo ich es gelost habe, einfach eine magische Platte. Und sie ist irgendwie geblieben, oder? Im Vergleich zu vielen anderen Platten, die gehen ja ein bisschen weg, weil man es nicht mehr so findet. Aber die Platte ist geblieben, ja.
Kommentar zu Heavy Metal Maniac von euch?
Geiles Album.
Also du hast mich, glaube ich, irgendwie draufgebracht, Philipp. Und ich finde es wirklich auch, macht extrem Spass zum Hören, super Energie, irgendwie einfach eine coole Band, coole Produktion. Tönt absolut frisch heute immer noch. Kann man wirklich jedem ans Herz legen. Bämli, deine Nummer 4?
Die Band, die bei mir auf dem Platz 4 ist, die ist schon wichtig gewesen. Für mich seit 1980. Ich habe dort ein Album gekauft, das hat On Through the Night geheissen. Und dann haben sie nachdoppelt nachher mit einem Album, das hat High and Dry geheissen. Und dann habe ich gedacht, viel besser kann es ja nicht mehr werden. Und dann kommt die Band Def Leppard mit dem Album Pyromania. Und ich bin ein bisschen einfacher gestrickt, musikalisch wie ihr. Aber das ist jetzt wirklich so ein bisschen der Soundtrack von meiner Jugend, das Album. Das habe ich so viel gelost. Und wenn du jetzt würdest Leute fragen, die mit mir zusammen wohnen, oder zusammen gewohnt haben, die würden jetzt alle bestätigen, das ist immer mal wieder gelaufen. Ich habe die Produktion von Matt Lang wahnsinnig geil gefunden. Ich habe die minimalistische Gitarre cool gefunden. Es war so ein bisschen etwas Neues. Ich habe das Drumming, das dort so ein bisschen den 80s-Vibe aufnehmen konnte, aber es war trotzdem noch ein bisschen härter. Das habe ich mega cool gefunden. Ich habe Songs wie Foolin' oder Rock Rock Till You Drop oder Billy's Got a Gun. Super. Ja, für mich wirklich ganz ein wichtiges Album. Pyromania Nummer 4.
Kommentar zu Pyromania?
Ich habe Pyromania damals, als es rauskam, viel gelöst. Mir hat High and Dry immer eine Spur besser gefallen, weil sie halt auch Spur härter ist als Pyromania.
Greili war ja auch auf deinem Plattenteller.
Ja, und ich meine, ich bin eigentlich mit Hysteria eingestiegen bei ihnen, weil die ist im 87 gerade aktuell gewesen und Pyromania gleich darauf aber nicht gehabt und die hat im Vergleich dann cooler und eben ein bisschen rockiger gefunden, trotz der gleichen Produktions-Overkill. Und irgendwie weiß ich auch nicht, heute bricht mich einfach nicht mehr so an wie damals, aber ich will jetzt wegen dem nicht unbedingt schlecht reden. Ne?
Okay. Meine Nummer 4 ist, und ich wollte eigentlich Trust reinnehmen, weil ich Trust so wahnsinnig gerne habe. Aber heute habe ich nochmal alle die im allerengsten Kreis nochmal gelost. Und dann musste ich einfach sagen, sorry, Dio Holy Diver ist einfach zu gut. Und die haut einfach dermaßen rein. Und sie ist einfach auch damals für mich viel zu wichtig gewesen, für dass sie irgendwie jetzt so tun könnte, als hätte sie nicht stattgefunden. Wegen dem ist Dio Holy Diver für mich Platz 4. Was habt ihr dazu zu sagen?
Bei mir ist sie ja so ein bisschen knapp nicht in den Top 5 gekommen. Ich bin auch wieder der Sportzünder mit Dream Evil, ist eigentlich die erste Dio, aber es ist dann so etwas, was ich sehr schnell die haben müssen haben. Und mein Titelsong allein ist die Platte wert und der Opener. Und es hat Power, es hat gute Energie. Dio, wie er lebt und lebt. Also ein tolles Album. Und gleichzeitig finde ich, es hat auch ein, zwei Songs, die heute ein bisschen durchschnittlicher wirken im Vergleich zu anderen, aber es ist ein super Zeitdokument.
In diesem Jahr 83 haben wir die Platte dermaßen viel gelost. Also das war vielleicht sogar wirklich die meistgelöste Platte in diesem Jahr. Beim Lied wirst du sicher einen Haufen sagen oder so.
Später.
Später. Okay.
Greili, die Nummer 3.
Also Nummer 3 ist bei mir Manila Road Crystal Logic. Manila Road habe ich so ein bisschen im Bamiyazi entdeckt, wo Metalplatten zu super guten Preisen verkauft hat, so in den frühen 90ern. Und kannst du heute auch vergessen. Und die war irgendwie so eine Wasserscheidenplatte gewesen, eigentlich typisch für sie. Weil Manila Road haben ja so ein bisschen als relativ dünn klingende Proto-Metal-Band mit langen Mengen ist ein bisschen langweilige Songs angefangen und sind dann eigentlich erst mit 84er Album richtig heavy geworden. Aber Crystal Logic ist so eine Aufbruchplatte, die so inspiriert ist. Und es hat allein schon der Closer, Dreams of Eschaton, Epilogue, ich meine, das Gitarren-Solo am Schluss ist der Hammer. Und bereue bis heute noch, dass ich den Mark Shelton nie live gesehen habe, weil das ist jetzt wirklich einer von meinen absoluten Lieblingsgitarristen. Und der Typ, der muss das irgendwie geatmet haben, der muss irgendwie super cool gewesen sein. Das merkst du dieser Platte einfach an. Das ist so frisch, so inspiriert, episch und ohne, dass es kitschig ist. Und halt auch sehr so ein bisschen verschroben. Sie sind ja, weiß nicht, Wichita, Kansas, auch aus der letzten Pampa. Und du siehst so die Bandfotos an, das sind so ein bisschen Freaks, fast ein bisschen halbe Hippies. Aber komisches Cover, aber es ist einfach irgendwie so stimmig, das Ganze.
Holy shit, okay. Also, ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der die Band nicht kennt. Aber, ey, okay. Also, ich kriege auch wirklich Hidden Gems vom Nerdcast. Ich kann euch nicht beklagen. Philipp, was ist deine Nummer 3?
Ja, meine Nummer 3 ist schon gefallen, vom Greili. Das ist Warlord. Deliver Us. Ich liebe die Platte total. Es ist, Greili hat schon sehr viel Richtiges dazu gesagt. Sie haben ein kurioses Image, das kann man vielleicht noch erwähnen. Sie haben fast schon ein Black-Metal-Image gehabt für die damalige Zeit. Sie haben ja Pseudonym gehabt. Destroyer hat der Gitarrist geheissen. Der Sänger hat Damien King geheissen. Dann ist er ersetzt worden und der neue Sänger hat Damien King 2 geheissen. Also was Ghost jetzt machen, haben die schon 40 Jahre vorher mal gemacht.
Stimmt.
Ja, ich finde sie wirklich eine sehr gelungene Platte. Hat irgendetwas Dunkles, obwohl sie eigentlich recht zugänglich ist. Und was mir auch geblieben ist, ich bin in dieser Zeit, so 1985, bin ich involviert gewesen in einem Fanzine. Das hat genau eine Ausgabe rausgebracht. Das ist ein deutsches Fanzine gewesen, weil Leute aus Deutschland kennt haben. Und das hat Sacrifice geheissen. Und für das Fanzine habe ich damals Warlord angeschrieben. Und die haben einen super lieben Brief zurückgeschrieben. Also haben so einen Pressekit mitgeschickt, was sie halt so machen und so ein Foto. Aber dann hat es einen Brief dazu gehabt. Und hat, ich glaube, das war der Gitarrist, der mittlerweile gestorben ist. Hat dann so super lieb geschrieben, ja, freut sich, dass sich da jemand interessiert. Dann haben wir sogar nachschauen auf eine Karte, wo eigentlich Switzerland genau ist, weil er hat es schon gehört, das Land, aber weiß gar nicht, wo das ist und wie ich bloß sie kenne. Und das war ja super. Also, ich habe sehr viele auch positive Erinnerungen an Warlord. Also, ich kann es nur empfehlen. Ist zwar ein EP, aber es ist 28 Minuten oder so, also genau so lange wie Rain in Blood ungefähr. Also, kann man durchaus hier auch als, hier reinnehmen als EP, ja.
Bäumli, deine Nummer 3?
Meine Nummer 3, die haben wir schon ziemlich ausführlich auseinandergenommen in einer der vergangenen Folgen und das ist Kill 'Em All von Metallica, weil, wo das Album rausgekommen ist, da bin ich wirklich absolut blown away gewesen von dem, was jetzt auf einmal möglich ist, was man mit einer Gitarre, was man mit Aggression, was man mit Schnelligkeit kann machen. Bis heute für mich ein fantastisches Album. Ich finde wirklich nach wie vor, das ist der Winner, Kill 'Em All gegen Shaun of Mercy for Slayer. Ich finde, Metal wäre nie das geworden ohne das Album, was es heute ist. Ich finde nach wie vor, der Four Horsemen, Whiplash, Hit the Lights, Motor Breath, Seek and Destroy sind absolut absolute Knaller, Hammer-Songs, die ich einfach immer und immer wieder höre. Und darum ist das für mich Nummer 3.
Okay, ja, yeah, wow. Wir haben es wirklich eingehend besprochen, aber das ist nochmal ein starkes Statement für Kill 'Em All von dir gewesen. Bei mir ist Nummer 3 Thin Lizzy, Thunder and Lightning. Ich finde das, also okay, es sind 10 Songs, absolute Knaller. Es hat 2 Fehler drauf, mit für mich Bad Habits und Someday She's Going to Hit Back. Aber sonst haben wir nur Hits, Thunder and Lightning, Titelsong, This Is The One, The Sun Goes Down, Holy War, Cold Sweat. Holy shit, da stehen wir die Hörde ja nur zu Berg, wenn man die Titel nennt, oder? Und auch bemerkenswert natürlich John Sykes von Tigers of Pantang, wo sie geholt haben, wo ja nachher dann noch zu viel höheren Höhen noch aufgeschwungen ist, wenigstens was das Kommerzielle betrifft. Das Album ist für Thin Lizzy Verhältnis sehr hart. Auch schon das Cover hat so einen Lederfust mit Nieten, wo irgendwie eigentlich so absolut so ein Heavy Heavy Metal Zeitgeist sich irgendwie nicht anbiedert hat, aber doch irgendwie gezeigt hat, wo es durchgeht. Das Live-Album, das dann im gleichen Jahr noch rausgekommen ist, ist auch zum Teil die Songs von der Platte sind sogar fast noch härter und noch geiler. Die Produktion von Thunder and Lightning ist vielleicht das Einzige, was für mich nicht absolut optimal ist. Es ist zum Teil relativ dumm, Schlagzeug tönt so typisch 80er-jährig. Hätte man, glaube ich, noch ein bisschen schärfer können machen. Am Phil Lynott merkt man leider an, dass die lange Heroinsucht auch seine Stimme davon angreifen. Seine Stimme ist nicht mehr auf absolutem Top-Level und trotzdem, wir wissen alle, Phil Lynott ist ein grossartiger Soul-Sänger auch gesehen, nebst einem Rocksänger und Performance ist einfach hühnerhauterzeugend von A bis Z. Für mich ein Album, das ich jederzeit hören kann, Thunder and Lightning, ist das letzte grosse Ausrufezeichen von Thin Lizzy, einer absolut grossartigen Band. Bitte hört es, wenn ihr es noch nicht kennt.
Ja, das ist jetzt ganz knapp bei mir eben auch aus dieser 1 bis 5 Wertung rausgefallen, weil das Album ist wirklich grandios. Und für mich ist, als ich jung war, Thin Lizzy immer so ein bisschen seicht gewesen mit diesen älteren Alben. Und dann kommt das Thunder and Lightning und das ist ja wirklich wahnsinnig gewesen. Und ich bin ein riesen Tigers of Pantang Fan gewesen und dann ist der John Sykes dort. Und die Gitarrenarbeit ist grandios und wenn ich nur schon daran denke, wie ein Riff wie Cold Sweat, oder? Wie das tätscht und klappert an allen Enden und wie das Solo geil ist. Ja, yeah, hey, Fran, du hast aber richtig etwas Gutes gewählt jetzt da. Yeah.
Okay. Okay, bei euch, Ferner Liefen, Holy Ghost.
Also wir sind jetzt gerade Horzberg gestanden, wieder also gänsehautmäßig, was du Thunder and Lightning beschrieben hast. Wie du gesagt hast, wer es nicht gelost hat, soll es mal hören. Mehr will ich gar nicht sagen.
Okay, so können wir uns einigen.
Und sie ist auch knapp nicht reingekommen bei mir. Knapp.
Okay. Das tröst mich ganz ein bisschen, wenn auch nicht wirklich. Okay, ich mache mal ausnahmsweise den Anfang. Jetzt bei der Nummer 2. Und das ist nicht wirklich überraschend, dass die dabei ist und auch so hoch, weil wir haben davon geredet, dass es ein riesen Ereignis war in der Metal-Landschaft 1983 und wir haben es in der letzten Folge besprochen. Also, ich würde einfach komplett mir in die Tasche liegen, wenn ich nicht würde sagen, dass Iron Maiden Peace of Mind nicht eine von der wichtigsten Platten 83 für mich war. Und gar nicht viel Wort verlieren, hört die Iron Maiden-Folge nochmal, wenn ihr meine Meinung davon hören wollt.
Ja, was sind denn eure Plätze 2 bei ihm?
Also, im 82, was heisst, Black Sabbath mit dem Dio, der ist nicht mehr dabei. Und ich habe die beiden Alben geliebt. Ich finde Mob Rules von Sabbath ja wirklich etwas vom Besten, was es überhaupt gibt, wenn es um Gitarrenmusik geht. Und dann ist der draussen und dann bin ich konsterniert und verunsichert, was passiert denn jetzt? Und dann lese ich in dem Disaster-Fernsehen, dass der Dio mit einer neuen Solo-Platte kommt und mit neuen Musikern. Und dann kommt das Album Holy Diver. Und das Album, also ja, es wäre sogar ein Anwärter aufs Nummer 1 gewesen, weil ich muss ja wirklich auch überlegen, wie viel Mal habe ich das gelost und das habe ich richtig, richtig viel gelost. Ich kenne jeden einzelnen Ton von jedem einzelnen Instrument, jedes einzelne Wort in- und auswendig auf dem Album. Ich habe das so viel Mal gelost. Ich finde das so gut. Ich kann den Song Holy Diver zwar irgendwie nicht mehr hören, aber hey, Songs wie Stand Up and Shout oder Rainbow in the Dark oder Don't Talk to Strangers oder Gypsy, es ist einfach wirklich, wirklich gut. Eine super Band, der Vivian Campbell, ein super Gitarrist, der Vinnie Appice, einer von der besten Rock-Drummer ever, der Jimmy Bain, alles richtig gemacht. Ja, ich habe die Box, die du vorhin erzählt hast, was es letztes Jahr gegeben, die habe ich verschlungen. Ich habe irgendwie das Booklet etwa 20 Mal durchgelesen und immer wieder gehofft, dass irgendetwas kommt, was ich vielleicht nicht wüsste. Und es ist leider nicht gekommen, aber trotzdem grandios. Ja, eben, ihr merkt es, also da bin ich Fan.
Also man merkt auch Dio extrem an, wenn er es der ganzen Welt will beweisen, dass er das allein kann. Für mich ist wirklich das einzige Bein, das ich weiss, ich nerv jetzt mit dem. Aber das ist eben wirklich Text vom Dio. Das ist für mich irgendwie eigentlich immer wieder etwas, was ich ein bisschen weglose. Wenn das dann auch noch stimmen würde, dann würde ich glaube irgendwie jeden Tag ein Dio-T-Shirt ansehen.
Okay, also da sind wir jetzt immer noch bei Platz 2.
2 und ihr eure Plätze stehen aus, oder? Greili, was du?
Okay, ich habe auf Platz 2 Anvil, Forged in Fire. Ja, hat für mich eine extrem hohe Bedeutung. Das ist so eine, ich weiss nicht mehr wann, das kann irgendwie 1989, 90 umeinander gewesen sein. So eine Flomi-Blindkauf. Total abgehalfterte Kanada-Pressung ohne Innersleeve. Das also heute noch. Hat dann irgendwie aus Pergamentpapier ein Innersleeve bastelt daheim. Und ich liebe das Album von A bis Z. Und ich meine, Anvil, das ist so die Band, die alle wegen dem Film kennen. So die tragischen Helden und die sie sind so ein bisschen lustig und ja, sie sind irgendwie so ein bisschen sympathisch und vielleicht irgendwie auch ein bisschen peinlich und ein bisschen doof. Aber auf diesem Album haben sie es geschafft, alles, was sie haben an Qualität zu bündeln. Und das ist zwar wirklich das einzige Album, das in meiner Meinung nach richtig konstant gut gewesen sind. Es hat auch dort ein, zwei Songs, wo sie ihren Sauglatismus durchblicken und so ihre schlüpfrigen Texte, oder vermutlich sogar mehr als ein, zwei. Aber das hat irgendwie so der Drive und die Riffs von diesen schnellen Judas Priest Songs auf Next Level. Es hat auch eine Energie. Ich meine, der Rob Reiner ist ein geiler Drummer, sind alle vier dort irgendwie und wirklich on top of the game auf ihr Instrument. Der Lips ist auch umstritten als Sänger. Ich finde, sein Gesang passt dort wirklich wie der Arsch auf den Eimer. Und es ist einfach von A bis Z ein geiles Album. Es hat irgendwie einen sperrigen Titelsong, so ein bisschen mit so einem daumigen Riff, wo du ein bisschen reinhören musst, die Platte eröffnet. Und nachher brettert es nur noch und es hat Songs wie Shadow Zone, Free as the Wind, Winged Assassins, die einfach extrem geile Metal-Songs sind, die unglaubliche Energie haben. Und für mich wirklich das verkörpern wie fast niemand. Und irgendwie, wenn sie das Level nur ansatzweise gehalten hätten, dann hätten sie nicht irgendwie 15 Jahre später einen eigentlich coolen Film, aber eben auch irgendwie einen tragischen Film braucht, warum sie es dann gleich nicht geschafft haben. Das ist wirklich so ein Album, wo du merkst, hey, da ist jetzt einfach zu dem Zeitpunkt alles gestummen. Und ich finde auch, die Produktion ist angemessen, das Cover ist halt ein bisschen klischeehaft, aber für 83 völlig okay. Und ist etwas, das ich immer wieder führen nehme und immer wieder einmal läuft.
Ja, ich kann mich vieles anschließen. Ich finde gerade die ersten drei super. Also Fortune Fire, Shadow Zone, Free as the Wind finde ich klasse Songs. Dann fällt es ein bisschen für mich ab. Aber Basie, auch stark, Motor Mount, Wind Assassins, super Songs. Sicher die beste Anvil, ganz klar für mich. Metal und Metal ist okay. Aber da haben sie so ihren Höhepunkt. Und eben, ja, nachher ist halt nicht mehr gekommen, wirklich viel. Also eben, der tragische Film, das ist, glaube ich, fast 27 Jahre später. Müsste ja anfangs 10 noch. Ja, eben, 7, also unglaublich, ja. Aus dem her muss man sie ja fast ins Herz schliessen, weil sie nicht aufhören wollen, oder? Und chronisch erfolglos bleiben. Aber irgendwie, ja, man muss sie ja wegen dem eigentlich auch lieben, oder? Ja.
Bäumli, Thema Anvil.
Also ja, natürlich definitiv das beste Album. Ja, und nachher habe ich es eigentlich nicht mehr verfolgt, das Thema. Bis zu dem Film, der wirklich sehr gut ist, da habe ich mehrmals geschaut und schlussendlich, wenn du Musik machst selber, dann siehst du dich in dem Film wie auch bei Spinal Tap sehr, sehr oft und vielmal auch wieder. Ja, aber nein, ist ein ganz, ganz tolles Album, ja.
Ich habe notiert, Anvil, Forged in Fire haben 4 Punkte gekriegt. Philipp, dein zweiter Platz?
Mein zweiter Platz ist Sabbath, Born Again. Unglaublich gute Platte. Haben sie erst viel später kennengelernt. Die haben sie schon erwähnt in der allerersten Folge, dass Sabbath erst später, so Mitte, Ende 80er in mein Leben gekommen sind. Ich weiss auch nicht, es ist so eine dunkle Platte, fast schon eine böse Platte. Und die Kombination von Sabbath mit einem aggressiven Gillen funktioniert für mich total. Ich finde die A-Seite fast fehlerfrei. Opener, Trash, super Song, ein tolles Video dazu. Ich weiß nicht, wer das Video so vor dem geistigen Auge hat. Ja, unglaubliches Video. Stone Age Instrumental finde ich recht gelungen als Einstieg zu Disturbing the Priest, wo auch ein wahnsinnig guter Song ist. Und das Gleiche gilt dann für die nächsten zwei. Auch wieder ein Intro quasi, The Dark, wo dann in Zero the Hero übergeht. Zero the Hero ist sowieso Übersong, absoluter Übersong für mich. gibt gewisse Leute, die sagen, es wäre so ein Vorläufer von Grunge. Der Song, also ganz verstanden ist nicht. Ich kann es ein bisschen aus der Moodiness vielleicht ein bisschen erahnen, aber so ganz verstanden ist das nicht. Aber ich finde den Song absolut die Granate. B-Seite auch, finde ich auch stark. Spürle schwächer, aber nicht wahnsinnig viel schwächer. Digital Bitch finde ich toll. Born Again, eine Art Ballade im weitesten Sinn. Auch super, auch tolle Leads von Miami dort. Ich mag irgendwie die noch schrummelige Produktion, die Platte hat. Es gibt ihr eben etwas Kantigeres eben drin, als wenn sie jetzt perfekt produziert wäre. Und der Gillen kommt für mich fast ein bisschen effektiver wie über wegen dem. Also seine ganzen Schreie und so kommen viel direkter, vielleicht auch wegen der Produktion geht. Und was haben wir noch? Hotline, der zweitletzte Song, ein bisschen Party gestanden zu Fight for Your Right to Party von Beastie Boys, muss man mal vergleichen. Das habe ich immer aufgeschnappt. Und zuerst dachte ich, das kann ja nicht sein, aber dann habe ich es gerade heute noch mal verglichen und es hat sehr viel Gemeinsamkeiten, wie der Song aufgebaut ist. Und der Closer haben wir dann Keep It Warm. Ich finde ihn okay, der Song. Auf den Text ist es so ein bisschen gar so, ja, also es wirkt ein bisschen notgeil, der Gillen in dem Text. Also, so quasi der einsame Musiker unterwegs auf der weiten Welt und sagt seiner Frau quasi «Keep it warm at home». Und das finde ich ein bisschen sportpubertären Text, irgendwie so etwas. Aber eben, ich liebe die Platte. Mir gefällt auch das Cover also irgendwie auf eine Art, weil es passt zur Produktion. Es ist auch ein bisschen ein schrummeliges Cover. Ist ja scheinbar entstanden von Steve Carshaw Jules, der auch «Bug of the Moon» Cover gemacht hat und auch andere Sachen vom Ozzy. Und man weiss ja, dort ist ja gerade auseinandergegangen, Sabe Fossi und auch die Manager haben sich ja dort gesplittet, also Sharon und ihr Vater, der bis Sabe war. Und irgendwie hat der Designer von dieser Hülle eigentlich beim Ozzy mehr in diesem Camp bleiben und hat Sabe auf so eine Wegwerfhülle geschickt, so, und, so quasi mit der Idee, die werden sie ablehnen und dann ist auch gut für ihn. Und sie haben es eben übernommen, tatsächlich die Hülle. Also eigentlich, sein Plan ist völlig nicht aufgegangen. Aber ich finde, die Hülle passt total zu der Platte. Also ich liebe die Platte extrem. Also ich kann sie nur empfehlen, auch wenn jemand vielleicht denkt, selber von Dossi ist quasi die Wahrheit. Das stimmt nicht ganz. Auch die Dia-Platten sind ja natürlich toll mit Sabbath. Und Born Again, für mich ganz klar die letzte grosse Sabbath-Platte.
Okay, vielleicht darf ich gerade geschwind anschliessen, bevor ihr dann gerne auch noch euren Sabbath zu Born Again gebt. Weil das ist mein Platz 1. Und das hat irgendwie auch noch ein bisschen Hintergrund, den ich ganz kurz probiert zu fassen. Wir sind damals regelmässig an einen Kiosk gegangen, Ende Freistrasse, dort hat es ausländische Zeitungen gehabt. Und die haben Sounds gehabt, Sounds Weekly. Und wir sind konsterniert gewesen, dass der Gillen aufgelöst hat, also sie Solo-Band, und wir sind konsterniert gewesen, dass der Dio Sabbath verloren, dass sie das nicht auf die Reihe gekriegt haben. Und dann kommt der Kumpel von mir aus der Schule, kommt, ist Sounds, geht durchblättern, gekauft haben wir es natürlich nicht, wir haben es natürlich auf dort gelesen. Und sagt, du wirst es nicht glauben, aber der Gillen steigt bei Sabbath ein. Und es war ein mega cooles Foto von Geezer und Tony links und rechts und der Ian Gillen in der Mitte, wo seine Arme über ihre Schulter hat und zwei Daumen nach oben. Und dann hat man einfach das Gefühl gehabt, holy motherfucker, das ist ja wirklich the best of both worlds. Und mega gespannt sind, also quasi täglich auf das Album gewartet. Wie denn das tönt, wenn die zusammen spielen und zusammen singen. Dann nachher ist zuerst einmal wirklich gewöhnungsbedürftig die Produktion. Die Legende geht ja, dass der Gillen das im Auto abgespielt hat und irgendwie der Mix so schrecklich gefunden hat, dass er das Tape aus dem Fenster geschossen hat. Offenbar sind die Basstöner im Studio kaputt gewesen. Und wegen dem haben sie die Bass dermaßen aufgerollt und das nachher nicht nochmal nachgecheckt, bevor es rausgekommen ist. Aber dann ist es natürlich schon zu spät gewesen. Und dann nachher ist es so, dass der Gillen sagt, er sei das schlecht war die Sänger gewesen bis Sabbath. Der Geezer sagt von dieser Tour, irgendwer hätte nicht warten bis sie zu Ende geht. Aber der Gillen sagt selber, die Songs seien gut gewesen und es sei die längste Party, auf der er jemals gesehen sei, die Tour mit Sabbath. Ich habe alles, aber wirklich alles an Interviews auf YouTube aus dieser Zeit und Bootlegs und so einfach gehortet. Es gibt auch eine BBC-Aufnahme von Sabbath in Reading. Und eben, das habe ich jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal im Nerdcast gesagt, es war mein erstes Konzert und für mich absoluter Dream come true. Wir sind dort mit dem Zug auf Frauenfeld, haben den letzten Zug nicht verwünscht, sind in einem Migros-Lager, haben wir unsere Schlafsack ausbreitet, sind irgendwie um 5 Uhr morgens von einem Securitas-Wächter aufgeweckt worden. Und Keep It Warm haben sie übrigens im Set gehabt, dort, für irgendwie, glaube ich, nur 3-4 Konzerte. Und der Keep It Warm-Song ist irgendwie die ganze Nacht in meinem Kopf irgendwie so im Dauerloop gesehen. Und Gillen ist bis heute absoluter Hero. Das Album hat zwei verschiedene Lager. Die einen finden es absolut schrecklich und die anderen lieben es absolut kultmäßig. Für mich ist es sogar in all diesen Jahren noch gewachsen. Ich finde es heute noch besser als damals. Ich finde es so etwas von evil. Eigentlich unglaublich, weil der Gillen ja gar nicht so ein evil Typ ist. Vielleicht hätte er irgendwie wollen zeigen, dass er noch eviler ist als der Tony und der Gieser. Irgend so etwas. Bill Ward ist ja auch noch dabei, muss man auch sagen. Es ist die letzte Aufnahme mit Sabbath bis heute. Der Gillen ist ja immer zur Nacht aufgenommen, die anderen haben am Tag aufgenommen. Er hat in einem Zelt gepennt, in dem Manor House. Disturbing the Priest ist ja ein Song, weil sie den Pfarrer nebendran genervt haben mit ihrer Lautstärke und so weiter und so fort. Also, ich könnte jetzt so stundenlang über Born Again, aber Born Again hat für mich den absoluten 1983er Altar. So. Jetzt dürfen wir.
Ich kann höchstens auch nur ergänzen, die ist auch bei mir wahnsinnig gewachsen. Und ich habe mir jetzt gerade überlegt, es ist eigentlich krass, es ist die gleiche Band, die Black Sabbath gemacht hat, Paranoid, die Heaven and Hell Mob Rules gemacht hat, die dann Headless Cross und Tear gemacht hat, die ich eigentlich auch noch schätze, so als Spätwerk. Und dann hast du Born Again, der wirklich einfach eigentlich ein absolut hässlicher, fieser, böser Brocken ist, wo heute noch, ich finde, hey, da hast du Cojones gehabt und er hat einfach so verdammt viel Koks und Alkoholintus gehabt, dass das scheißegal war. Ich liebe es auch immer mehr, je länger ich mich damit beschäftige über die Jahre. Und das Riff von Disturbing the Priest, das Intro-Riff, das ist irgendeins von den fiesesten Riffs überhaupt. Und ich habe das Gefühl, so gewisse technische Death-Metal-Bands, wie also früher wie Morbid Angel und so, haben genau diesen Style eigentlich adaptiert, wenn sie so ein bisschen langsame Riffs gemacht haben. So prägend. Und ich könnte jetzt inspiriert von dir auch noch ein bisschen weitermachen, aber es ist, glaube ich, wirklich schon viel gesagt, völlig unterschätzt und häufig falsch eingeschätzt, das Meisterwerk.
Also vielleicht darf ich noch ergänzen, dass für mich dort wirklich eine Welt untergegangen ist, weil ich habe extrem gehofft, dass es da mehr Alben noch gibt. Der Ian und der Tony sind ja Freunde geblieben, haben dann später auch so Wohltätigkeitsprojekte gemacht und so weiter. Die schätzen sich über alles. Ich weiss nicht, wie es mit dem Gieser steht. Ian hat gesagt, er liebe den Gieser. Ich finde, dass der Gillen eigentlich hat bei Sabbath bleiben und das mit der Purple Reunion hat sollen lassen. Bäumli, komm, hau noch etwas raus zu Born Again.
Ich kann gar nicht so viel raushauen zu Born Again, wie du meinst. Ich habe das Album nicht gehabt zu dieser Zeit. Ich habe es natürlich gekannt, Kollegen haben es gehabt. Aber ich bin gar nicht so auf dem Fanplanet gesehen, wie es ihr jetzt zum Beispiel zu diesem Album sind oder vor allem du, Fran. Ich bin zu dieser Zeit auf dem völligen Trauerplanet noch gesehen, denn im 82 ist mein komplettes Gitarrenidol, der Randy Rhoads, bei einem tragischen Flugzeugunfall in Florida ums Leben gekommen. Der Randy Rhoads ist ja der Gitarrist gewesen vom Ozzy Osbourne und hat zwei unglaubliche Platten rausgebracht mit ihm, Blizzard of Oz und Diver Madman. Und ich als junger Gitarrist, mit 12 Jahren habe ich eigentlich meinen Alltag nach Randy Rhoads gestellt, denn nach der Schule bin ich heim und habe Gitarre gespielt wie ein Berserker und habe versucht, die Sachen nachzuspielen, die er dort rausgehauen hat mit dem Ossi. Ja, und dann stirbt er und dann geht für mich natürlich eine absolute Welt zusammen. Ich hatte nämlich auch noch ein Ticket gehabt für das Konzert im Jockeli, wo der Ossi mit dem Randy jetzt spielen und Revolver und Saxon hatten dort, glaube ich, auch noch so einen Auftritt. Auf jeden Fall ist jetzt der tot. Einfach so. Und ja, für mich war klar, jetzt kann gar nichts mehr kommen. Ozzy Osbourne, finito, aus, fertig. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch die längste Überleitung zu einem Nummer 1 Album von einem von uns. Aber wie geht es weiter? Der Ozzy findet tatsächlich einen Nachfolger für den Randy Rhoads
Und es wird verkündet, dass der Jake E. Lee ab sofort Gitarrist beim Ozzy ist. Ich bin als kompletter Randy Rhoads-Fanatiker und dem Ganzen natürlich sehr skeptisch gegenübergestanden. Aber genau nur bis zu dem Moment, wo ich den Videoclip zu Bark at the Moon gesehen habe im Fernsehen. Und ich habe ja eigentlich bis heute immer noch das Maul offen vor Staunen, eben vor allem auch genau wegen dem Jake Healy, das wisst ihr, dreht da innen, aber auch ganz viele andere Leute. Ja, auf jeden Fall eine Hammer-Nummer, also eins von den mega coolsten Gitarristen, die überhaupt je gehört hat zu dieser Zeit. Super Song insgesamt mit einem witzigen Video, finde ich, was ein bisschen Michael Jackson Thriller imitiert. Und noch zwei Solos on top in dem Song, die wirklich absolut erste Sahne sind. Das Fazit für mich also zu dieser Zeit, das Leben hat wieder einen Sinn und es kann weitergehen. Uns ist weitergegangen. Am 10. Dezember 1983 kommt das Album «Bark at the Moon» raus. Ich renne aus dem Plattenladen, kaufe das Album, gehe heim, lege es auf und eigentlich habe ich bis heute nicht aufgehört, das Album zu hören, fragen meine Familie. Produziert hat «Bark at the Moon» Max Norman, aufgenommen in den Rich Farm Studios in England, also beides schon wie die ersten beiden Soloalben vom Ozzy. Tönt das Album allerdings ein bisschen anders, denn wir sind ja schliesslich tief in den 80er Jahren, Big Drums und mächtige Gitarren sind angesagt. Auch ein bisschen mehr Keyboards sind drauf zu finden, aber hey, all das tut dem keinen Abbruch, dass das eins der besten Alben für mich überhaupt ist. Für mich All Killers, No Fillers. Auf der europäischen Fassung ist ja die Songliste ein bisschen anders als auf der amerikanischen. Auf jeden Fall, das Album legt los mit Rock'n'Roll Rebel, ein mega geiles Riff. Und hey, ihr draussen, wenn ihr Gitarre spielt, versucht das mal nachzuspielen mit dem Stretching, das der Jake macht. Coole Text auch, finde ich. Insgesamt Mörder-Song mit drei Mörder-Gitarren-Solos. Es geht weiter mit dem Titelsong «Bark at the Moon». Da habe ich es vorher schon darüber gehabt. Sicher einer der wichtigsten und beliebtesten Ozzy-Songs überhaupt. Der hat natürlich und darf natürlich in keinem Live-Set fehlen. Es geht weiter mit You're No Different, auch ein völliger Meilenstein für mich, komplett unterbewertet und mit einem super Gitarre-Solo von Jake. Nächster Song, Now You See It, Now You Don't, das ist auch so eine Perle, die leider vergessen worden ist oder nie als Perle wahrgenommen worden ist. Dann kommt der Song Forever, oder besser bekannt als Center of Eternity auf der amerikanischen Version von Bark at the Moon, eine Uptempo-Knaller-Nummer mit einem Solo, wo jetzt einfach so was von geil ist. Und dann kommt Ballade vom Album «So Tired», auch eine sehr coole Nummer mit einem extrem schönen Gitarren-Solo und einem sehr witzigen Video, wenn ihr es dann findet auf YouTube, leider ein bisschen schwierig zu finden. Und dann der zweitletzte Song auf dem Album ist «Waiting for Darkness». Und «Waiting for Darkness» ist für mich neben «Diary of a Madman» der beste Ozzy-Song überhaupt. Wenn ihr den schon lange nicht gehört habt oder wenn ihr noch nie gehört habt, hey, macht's. Und wenn ihr den nicht einfach sensationell gut findet, dann weiss ich also auch nicht mehr. Der letzte Song, «Rausschmeisser», ist «Spiders», eine weitere Sternstunde vom Ozzy zusammen mit Jake Lee. Dann gibt es noch so zwei weitere Nummern, die ich erwähnen würde. Dann ist «One of the B-Side», das ist ein Bonus-Track. Auf der Remaster-Version von 2002 ist das. Da ist das nicht ganz so stark. Und auf der amerikanischen Version von «Bark at the Moon» ist «Slow Down» drauf. Der ist eigentlich mega witzig als Song und hat halt auch wieder so ein grandioses Jake Lee-Solo. Ja, also das Fazit ist «Bark at the Moon» für mich grossartig. Ich würde mal sagen, der Jake Lee hat damals im Ozzy wirklich den Arsch gerettet. Schlussendlich hat er ja zusammen mit Bob Daisley die Songs für den Ozzy geschrieben. Auf dem Album selber hinten drauf steht allerdings «All Songs and Lyrics Written by Ozzy Osbourne». Und dass das natürlich nur ein Witz kann sein, das wissen ja alle. Ja, das ist so ein bisschen der fade Beigeschmack von «Bark at the Moon». Und leider ist das bis heute auch nicht korrigiert worden. Der Jake hat ja angeboten, dass er keinen einzigen Dollar will, aber er will seinen Namen auf dem Album haben. Aber Sharon und Ozzy sind auf diesen Vorschlag nicht eingetreten. Gut, lassen wir das aber. «Bark at the Moon», eins von den besten Alben überhaupt in meiner Sammlung. Ich höre es bis heute regelmäßig. Und eben der Jake Lee, das ist jetzt mein Lieblingsgitarrist, wahrscheinlich halt für alle Zeiten. Ich könnte ja sofort ein Museum aufmachen mit allem, was ich von dem Typ gesammelt habe oder besitze. Ich habe ja sogar eine Gitarre, die ihm gehört hat. Ich habe drei zusätzliche Signature-Gitarren von Jake Lee. Ich habe Signature-Amps im Proberaum stehen von Jake Lee. Und dann habe ich kistenweise Memorabilia daheim mit allem möglichen Sammelsurium an Sachen über den Jake Lee von den 80er Jahren bis heute.
Ja, also kompletter Fanboy, ich gebe es zu. Und ich kann schon fast nicht mehr schnaufen, völlig atemlos. Darum höre ich jetzt auf, gebe weiter an euch. Bugger the Moon, mein Nummer 1.
Also Bugger the Moon, kann mich genau erinnern, dass wir, wie schon erwähnt, erstaunt waren, dass so schnell eine Platte gekommen ist nach dieser unglaublichen Tragödie. Und es war ein unglaublich paralleles Gefühl wie bei Back in Black. Und für mich genau gleich schwierig, weil ich so wahnsinniger Bon Scott-Fan war, weil ich so wahnsinniger Randy Rhoads-Fan war, irgendwie zu verschmerzen, dass jetzt das einfach weitergehen soll. Und das ist ja irgendwo denen gegenüber, wo einfach die Show weitergehen eigentlich überhaupt nicht fair. Aber wir haben uns zusammengerissen und haben das Album irgendwie so unvoreingenommen, wie es noch gegangen ist, gelost. Und haben es auch wirklich streckenweise super gefunden. Ich habe es auch wirklich viel gelost. Ich glaube, für mich ist es eher ein dunkles Album und irgendwie das Dunkle, der Schatten, der über dem Album liegt, habe ich wie nie ganz können ablegen. Ich finde J.G. Lee ein super geiler Typ, der vor ein paar Jahren mal irgendwie auf dem Podcast von dem Dean Delray stündiges oder anderthalbstündiges Interview mit ihm gelost. Und bin seither noch viel mehr J.G. Lee-Fan. Finde ihn grossartig. Finde es auch interessant, dass er selber von sich aus sagt, er sei eigentlich gar nicht so, nie so wahnsinnig gut ausgekommen mit dem Ozzy. Es hat einfach nie so richtig geklickt. Von dem her sind die ganzen Business-Geschichten und Unglücke einfach gar nicht so erstaunlich. Aber ja, also ich kann sicher nicht Schritt halten mit deinem Level von Fan für das Album. Es war sicher auch in der engeren Auswahl gewesen, aber es ist nicht ganz reingekommen.
Ich mag die ersten zwei Ozzy-Platten viel mehr, ehrlich gesagt. Ich finde Bugger the Moon ein bisschen schwächere Platte. Ich finde den Titelsong super. Ich finde Rock'n'Roll Rebels super. Ich finde The Closer super. Es hat aber auch Songs, wo ich keinen Zugang finde. So Tired vor allem, da finde ich keinen Zugang. Also ich muss aber sagen, es liegt nicht an der Gitarrenarbeit. Also wenn ich jetzt sage, die ersten zwei gefallen mir mehr, hat das eigentlich nicht mit dem Randy Rhoads oder J.K. Lee zu tun, sondern sind wirklich einfach Songs. Also ich mag I Don't Know, Flying High Again, Mr. Crowley, all das, Suicide Solution. Das sind für mich spürlich bessere Songs einfach gewesen. Ich mag aber sehr, zum Beispiel aus dieser Zeit, das gibt es ein Konzert von Salt Lake. Kennst du sicher auch, Bäumli? Grandios, absolut grandios gutes Konzert mit dem Tommy Aldridge dort an der Drums schon. Rudi Saar? Nein, nicht Rudi Saar. Ist Rudi Saar so? Ja, ist Rudi Saar so am Bass gesehen, nicht der Daisley, genau. Und J.G. Lee und Don Airey und der Keyboards. Also, ein Wahnsinnskonzert, also nur empfehlenswert. Also, die Anfangsphase von Ozzy, ja, unglaublich gut. Aber für mich persönlich eher die ersten zwei, ja.
Ja, ich bin da auch ein bisschen beim Philipp seiner Einschätzung. Ich habe irgendwie so, die Kumpels, die viel rumgegangen sind, jetzt vor allem einer, der viel Gitarre gespielt hat, selber, der ist halt auch total auf Randy Rhoads. Wir haben eigentlich wie so die ganze Phase von Blizzard of Oz bis No Rest for the Wicked. Ist irgendwie wie so ein bisschen Dauer-Rotation gewesen. Und bei mir sind eigentlich auch die zwei ersten Platten viel mehr hängen geblieben. Hat auch nicht direkt etwas mit der Gitarre zu tun. Und Bark at the Moon hat eigentlich, finde ich auch, ist für mich so ein Album mit Licht und Schatten. Extrem professionell gemacht. Ich meine, J.K. Lee ist super Gitarrist. Und der Titelsong ist der Hammer, Waiting for Darkness. Es ist super, es hat auch ein paar, ich kann es jetzt ehrlich gesagt nicht wahnsinnig durchlassen, was ich aber finde, habe ich auch mehr Mühe damit, finde ich nicht so Zugang. Und finde, sie hat irgendwie nicht so gut gealtet im Vergleich zu lustigerweise Ultimate Sin, wo ich lange immer das schwächere Album von den zwei Jahren geschaut habe. Was im Nachhinein jetzt halt wirklich so mit, so ein bisschen mit all dem, was jetzt bekannt ist, halt auch es mir ein bisschen schwerer macht, die Sachen zu genießen, ist halt die ganze Business-Seite, die du findest, ist halt das Ozzy-Camp schon recht unsympathisch mit seinen Mitstreitern, die sehr wichtigen Teil dazu beigetragen haben, umgegangen. Und nichtsdestotrotz, also ich meine, der Titelsong inklusive Video ist ein absoluter Klassiker und ist ein geiler Song. Wir kennen auch Leute, die finden, das ist wie so ein bisschen der Maßstab, wenn du den Stil spielst, wenn du irgendwie das drauf hast, dann ist es gut. Und das hat seinen Status. Aber als ganzes Album ist jetzt für mich auch nicht so das, was ich jetzt irgendwie viel führen hole.
Ja, was haben wir noch? Wir haben noch zwei ausstehende erste Plätze. Das würde eigentlich ein riesen Trommelwirbel verdienen.
ja, mein Platz Nummer 1 ist Metallica, Kill 'Em All. Weil einfach für mich ist dort eine neue Welt aufgegangen, wo ich die das erste Mal gehört habe. Metallica, die ersten drei Platten für mich absolut unantastbar. Vielleicht Ride the Lightning finde ich noch stärker als jetzt Kill 'Em All, aber ich finde Kill 'Em All auch zu dieser Zeit und auch die Songs und die, auch die Produktion gefällt mir, obwohl sie sehr, eben das Basic ist, aber ich liebe die Produktion, die Platte hat. Und mir gefallen fast alle Songs, also Hit Light, Super Four Horsemen, Super Motor Breath, Super Jump in the Fire, für einer der ganz wenigen, der ein bisschen weniger so auf dem Top-Level ist für mich. Das Instrumental, das Bass-Solo, ja, ist halt ein Bass-Solo, was soll man gross sagen, ist nicht sehr innovativ gemacht eigentlich, muss man auch sagen, aber ja, was halt ein Bass-Solo so hergibt, oder? Whiplash natürlich, ach, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Song im Kinderzimmer daheim gelost habe. Meine Mutter auch noch.
Und die Gegenlehrer
auch. Ja, ja, alle haben, also die Nachbarin hat es gelost. Sie hat es so toll gefunden, dass sie einen Stein durch die Scheibe geschossen hat, damit sie es besser mitlosen. Phantom Lord, auch fast, vielleicht mein Liebling auf dieser Platte sogar. Wenn ich einen müsste wählen, vielleicht Phantom Lord. Ja. No Remorse, auch gut. Sieg und Destroy, toll. Obwohl, eigentlich ein simpler Song, oder? Aber im Magen total. Und Metal Militia, der Closer, finde ich auch Granate. Ich hatte ein Live-Video damals, also Traded, auch 84 wieder ein Jahr später, Traded, vor allem aus Deutschland, vom Stone Gig, ist, glaube ich, San Francisco, 83 wahrscheinlich, war noch der Dave Mustaine dabei gewesen. Und die Qualität von dem Tape ist dermaßen schlecht schon gesehen, ist ja NTSC und dann überspielt auf PAL und zehnmal weiter kopiert und weiß ich was. Aber ich habe es endlos gelungen. Ich habe das so oft gelungen, das Tape, oder? Und eben, ich liebe die Platte sehr, ja. Obwohl ich eben, wie gesagt, Ride the Lightning noch eine Spur mehr, ja. Aber für 83, nicht zurückblickend, ist es für mich, eben, ist eine neue Welt aufgegangen mit Metallica und all die, ja. All die Vorbote. Und Songs finde ich halt eine Spur, ja, wenn wir jetzt Exciter noch nehmen, finde ich halt Songs doch eine Spur stärker als jetzt die von Exciter.
Und wir kommen tatsächlich zur allerletzten Platz 1 Rangierung. Sag mal, Greili, komm ruck raus. Irgendeine Wahnsinnsobskurität hast du jetzt sicher noch.
Nein, nicht ganz so obskur, aber das hier ist schon gefallen. Also ich habe bei mir nach langem Ringen gefunden, ich setze Friends of Hell von Witchfinder General aufs 1. Und und das hat ein paar verdammt gute Gründe. Ich meine, sagen wir mal so, etwa ab 1988, als ich das erste Mal im Rock Special St. Vitus gehört habe, bin ich eigentlich immer so ein bisschen on the search for Doom Metal gewesen. Und damals hat es einfach fast nichts gegeben. Ich habe den St. Vitus CDs gekauft, ich habe den Candlemass CDs gekauft oder glaube auch einen LP. Dann bin ich mal irgendwie auf Trouble gekommen. Dream Death, Penance und irgendwie ist beim Freebie dann plötzlich mal die Friends of Hell rumgestanden, kurz reingelassen und einfach mal gekauft. Und im ersten Moment habe ich gefunden, das ist eigentlich mehr so New Wave of British Heavy Metal Platte mit starken Sabbath-Schlagseiten. Das Cover mit irgendwie halbnackten Frauen, wo von den Typen irgendwie in mittelalterlichen Kostümen irgendwie komisch inspiziert wird. Und auf der Rückseite hast du dann halt wirklich so ein bisschen Ritter der Kokosnuss-mäßig mit dem britischen Humor. Die ganze Szenerie wird in einen Bullenwagen eingeladen. Allein das habe ich gefunden, nee, oder? Das war irgendwie einfach sehr speziell gewesen. Man ist schon einiges gewohnt von Covers oder von Metal-Platten. Was jetzt dann irgendwie die Musik betrifft, wenn die sich mit Witchfinder General Bits auskennen, ist immer die erste Death Penalty. Aber Friends of Hell ist über weite Strecken ein genauso gutes Album. Es hat einen der schlechtesten Songs überhaupt drauf mit Music. Aber der Rest, geile Riffs, geile Gitarrensound, geile Gesangsmelodien, sehr schräge Texte, sehr wortreich, sehr obskur teilweise. So ein bisschen, sie machen sich ein bisschen lustig über okkulte Sachen. Sie erzählen irgendwelche Storys aus der Gosse. Ich glaube, die haben sich damals auch nicht ganz ernst genommen. Und mich hat das einfach total angesprochen und total fasziniert und ist auch etwas, was ich heute wirklich immer noch gerne höre. Und eine von diesen Platten, wo ich glaube auch wirklich einfach jeden Ton und jede Silbe auswendig habe, ist Friends of Hell. Und Dort habe ich dann so die Sammlerwut entwickelt, dass ich halt all, ja, so schwarz gehabt, zuerst ohne Printed Inner Sleeve, dann habe ich nach langem Suchen mal eine mit Printed Inner Sleeve, Picture Disc, dann gibt es ein Silber Vinyl ohne Cover, gibt ein Clear Vinyl. Und die Silber-Vinyl ist eigentlich Clear-Vinyl, wo eine Silberfolie eingelegt ist, die im Verlauf der Jahrzehnte dann hat auf Patina ansetzen. Selbst Clear-Vinyl verfärbt sich langsam so bernsteinmäßig. Und das ist ein riesen Thema bei irgendwelchen New Wave of British Heavy Metal Facebook-Gruppen, dass alle Witchfinder General Clear-Vinyl sich verfärben und so. Und das macht es dann irgendwie auch bald 30 Jahre später immer noch extrem schrullig liebenswert für mich, wenn du dann noch so alchemistische Sachen hast mit den physischen Tonträgern. Und eben, über die Musik habe ich einiges gesagt und wer es nicht kennt, hört rein und hört dann auch Death Penalty und Soviet Invasion EP. Eine Band, die wenige Övre hinterlassen hat, aber dafür verdammt solid, verdammt gut. Und mich heute wirklich noch abholt und berührt.
Hey, du wirst es nicht glauben, aber ich habe wirklich heute am Morgen noch beim Duschen Friends of Hell gelost. Und ich werde den Moment nie vergessen, wo ich in dieser Mulde irgendwie die Platte steckt und ich mich daran erinnere, wie die im Atlantis Records im Regal war. Und ich als 15-Jähriger dachte, wow, okay, braucht schon noch recht ein Jahr so eine Cover. Und irgendwie aus reiner Nostalgie, obwohl ich die Musik überhaupt nicht kennt, habe ich gefunden, okay, den nehme ich jetzt oft. Und dann habe ich heute Morgen gedacht, es gibt einfach, das sind absolute Chefgeneriker von Black Sabbath. Irgendwie, das gibt es ja fast nicht, wie man Black Sabbath so originalgetreu. Man hat eigentlich die ganze Zeit gefühlt, es sind Outtakes von irgendwie der Sabbath Bloody Sabbath Session oder so. Unglaublich. Aber ich meine es nicht abwertend. Ich find's wirklich cool, aber so vom Originalitätsanspruch finde ich, müssen sie schon minus in Kauf nehmen. Okay, wir haben sich auch irgendwie probiert, in dieser Zeit schon mal irgendwie die Rangliste zu erstellen. Also absoluter Winner ist tatsächlich mit 9 Punkten Born Again.
Yeah!
Eat this, Gillen, eat this, Giesel.
Eat this, Bäumli.
Genau. Es gibt ein Vinylgeschenk zum nächsten Geburtstag.
Das ist Platz 2.
Platz 2 ist Killmall.
Killmall.
Okay. Genau. Platz 3 ist Dio Holy Diver mit 6 Punkten. Platz 4 ist Bug at the Moon und Witchfinder General mit 5 Punkten. Fünfter Platz ist eigentlich noch erstaunlich. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der mit Maiden gestimmt hat. Maiden und Anvil und Warlord. Platz 6 ist Sin, Thin Lizzy, Manila Road und Mozart mit 3 Punkten. Platz 7 sind Exciter und Def Leppard mit 2 Punkten. Und dann haben wir Ryan T. Ashbury auf dem 8. Platz. Wenn man jetzt vielleicht abschließend noch ein bisschen zusammenfassen kann, was bleibt übrig, was man muss sagen, zum Jahr 1983. Ich kann einfach mal ein bisschen zusammentragen, welche Bands für mich quasi ihre letzten relevanten Platten gemacht haben. Und eben aus dem Prog-Bereich habe ich schon gesagt, Yes, Genesis, Police und dann sage eigentlich auch, ist noch interessant. Aber wenn man jetzt zuerst bei den Abschiedsplatten ist, muss man sagen, UFO haben ihren Abschied gegeben, MSG, für gewisse sicher auch Accept, Black Sabbath auch mit Born Again quasi letztes Ausrufezeichen, Blackfoot sich komplett verabschiedet, Blue ist der Kalt auch. Es fällt mir schwer zu sagen und ich hoffe, es hört niemand mit, aber Krokus auch. Mozohead auch, Trust auch, Riot auch, Saxon eigentlich auch, Thin Lizzy auch. Und bei Kiss sind die Masken gefallen und man vielleicht irgendwie auch kann sagen, es war eine riesige Zensur bei ihnen gewesen. Umgekehrt muss man sagen, dass einfach unglaublich ist, was in diesem Jahr angefangen hat gleichzeitig. Also Bands, die ganze Genres eigentlich begründet haben. Man kann sagen, Merciful Fate haben quasi Black Metal begründet, Metallica Thrash, Slayer und Exciter Speed Metal, Suicidal Tendencies haben quasi Metal Punk Rap Crossover. Dann Rat und Dokken Hair Metal, Queensryche Prog Metal, Pantera Power Metal und dann eigentlich Def Leppard und über Quiet Riot haben wir gar nicht geredet. Eigentlich Pop-Metal. Vielleicht auch noch, wenn man grosszügig will sein, Motley Crue noch reinnehmen, dass Metal plötzlich stadiontauglich und charttauglich geworden ist in Amerika. Ich glaube, es ist wirklich ein Jahr, wo Metal das letzte an Underground-Status losgeworden ist. Januar 84 ist meines Wissens das erste deutsche Metal-Hammer-Magazin rausgekommen. Und ist auch wirklich eine Zäsur. Bäumli, komm, mach ein Schlusswort zu 83.
Hey, alle, hey, go, packen den Mund los. Nein, ich habe so Gänsehaut gehabt, wenn ich euch zulasse, dann bin ich jetzt gerade so still geworden, weil das ist ja das, wieso machen wir das? Wegen dem Enthusiasmus, den wir für die Musik haben. Und wenn ich dir geile zugelassen habe, dir Fran, dir Philipp, oder, dann habe ich genau gemerkt, oh fuck, ja. Yeah. Man muss ich nochmal, weil ich glaube, ich habe es vielleicht noch nicht ganz verstanden. aber ja, super schön gewesen, super wichtiges Jahr, definitiv. Trotz Tourwellen, trotz Schulterpolster, trotz Massenscheinerhose. Und ich glaube, du, Fran, wirst noch ein ganz schönes Schlusswort jetzt finden, oder?
Also das war jetzt nochmal ein kompletter Nerd-Exkurs gewesen, weil du eigentlich bei ihm eine Ode an unsere Leidenschaften besungen hast. Und das kann man wirklich so unterstreichen, oder? Also das ist natürlich für uns alle. Aber auf was du natürlich abzielt hast, vermutlich, ist, dass uns am Anfang von diesem Nerdcast die traurige Nachricht erreicht hat, dass du Vic Verja, wie wir ihn kennengelernt haben Anfang 80er, legendärer Gitarrist von Toads und absolutes Schweizer Gitarre-Wunderkind, gestern im Alter von 72 Jahren gestorben ist, und wir widmen die heutige Nerdcast-Folge ihm und seiner Erinnerung und sprechen seiner Familie herzliches Beileid aus. Bleiben da draussen gesund und bleiben uns treu und sagen uns, was ihr scheiße findet und sagen, was ihr super findet. Wir freuen uns über jedes Feedback. Bis bald und tschüss zusammen.
Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal Freaks und Metal Nerds.